ARD.
SWR Kultur. Forum. Und da heißt es heute, Vorsorge oder Panikmache, wie kann sich Deutschland schützen? Am Mikrofon ist Doris Maul. Nachdem US-Präsident Donald Trump droht, die transatlantische Partnerschaft aufzukündigen, wächst die Kriegsangst in Europa. Die deutsche Politik reagiert mit einem milliardenschweren Paket für Panzer, Drohnen und andere Waffen. Morgen soll das durch den Bundesrat gehen, nachdem es Anfang der Woche den Bundestag passiert hat. Aber es gibt auch viel Kritik von Seiten der Gegner militärischer Aufrüstung und auch von Seiten der Zivilschützer. Die fordern nämlich eindeutig mehr Investitionen in Schutzräume und Medikamentenvorräte. Wie also kann Sicherheit in diesen Zeiten gelingen? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Meine Gäste sind Thomas Wiegold. Er ist Fachjournalist in Sachen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und Autor des Blogs Augen geradeaus. Mit dabei auch der Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2, Professor Dr. Harald Welzer. Und schließlich sitzt Professor Dr. Martin Voss mit am Tisch, Krisen- und Katastrophenforscher an der FU Berlin. Martin Voss, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie haben zusammen mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vergangene Woche ein 11 Thesen umfassendes Papier an die neue Bundesregierung formuliert, in dem Sie einen präventiv und als grundlegende Daseinsvorsorge ausgerichteten Schutz der Bevölkerung fordern. Wird der militärische Schutz gegenüber dem Zivilschutz Ihrer Meinung nach gerade zu wichtig genommen?
Die sollte man gar nicht erst gegeneinander ausspielen. Man muss beides gleichermaßen wichtig sehen. Die militärische Verteidigung wird ja erst nur dann zum Thema, wenn eine Gesellschaft als solche irgendwie für einen äußeren Akteur nutzbringend als Angriffsziel in Betracht kommt. Ich will sagen, je stärker eine Gesellschaft an sich da ist, je robuster sie ist, ja, umso weniger attraktiv, wenn man so will, ist es eben für jemanden von außen, diese Gesellschaft zu attackieren. Das heißt, das Militärische brauchen wir erst dann, wenn die Gesellschaft als solches Ziel auch in Frage kommt.
Wir werden sicher auf Ihr Thesenpapier später noch genauer eingehen. Herr Welzer, der Krieg darf kein Mittel der Politik sein, hat Bundeskanzler Willy Brandt einst gesagt. Im Jahr 2025 ist der Begriff Kriegstüchtigkeit in aller Munde. Wird der Krieg herbeigeredet?
Nein, es ist halt eine extrem dynamische Situation, in der wir uns im Moment befinden, insbesondere durch das Handeln der amerikanischen Administration. Und ich denke, man tut tatsächlich gut daran, obwohl es natürlich meinem innersten Wünschen widerspricht, tatsächlich diese Form von Vorbereitung auf eine Verteidigungsfähigkeit, nicht auf Kriegstüchtigkeit, tatsächlich jetzt beschleunigt zu machen.
Herr Wiegold, durch die Aushebelung der Schuldenbremse sollen jetzt eben Milliarden von Euro für die Aufrüstung und Verteidigung des Landes locker gemacht werden. Ist das in Ihren Augen angemessen?
Naja, zum einen wissen wir noch gar nicht, wie viel wirklich locker gemacht wird. Es wird geöffnet. Ich möchte mal an dem Begriff Aufrüstung ein Fragezeichen dran machen. Im Grunde genommen sehen wir ein Nachholen dessen, was über 20, 30 Jahre heruntergefahren wurde. Stichwort Friedensdividende, wo Lücken gerissen wurden in der militärischen Verteidigung, die jetzt geschlossen werden. Und das gehört aus meiner Sicht auch dazu, was schon gerade anklang. Es geht eben nicht nur um die militärische Verteidigung, es geht auch darum, eine Gesellschaft zivil zu schützen, resilient zu machen und da genauso für die Daseinsvorsorge Mittel zur Verfügung zu stellen.
Also Handeln geschieht ja auf der Grundlage von Analysen und Einschätzungen der jeweiligen Situation, in der man sich befindet. Und in diesem Fall eben angesichts der Sicherheitslage in Zeiten des Ukraine-Krieges und des sukzessiven Abbaus der Demokratie in den USA. Bleiben wir mal bei Ihnen, Herr Wiegold. Würden Sie sagen, die Politik in Deutschland hat die Sicherheitslage tatsächlich sorgfältig analysiert oder steckt da auch eine gehörige Portion Aktionismus oder sogar Populismus drin?
Es ist so eine Mischung. Die Sicherheitslage war ja beim Bruch der Ampelkoalition nicht so viel anders, als sie jetzt ist. Insofern hätte man die Entscheidungen, die jetzt hoppla hopp diese Woche getroffen werden, vielleicht ja auch schon etwas geordneter vor einigen Monaten treffen können. Da war das dann vor der Wahl eben nicht erwünscht. Insofern ist dann der Vorwurf vielleicht gerechtfertigt. Die Art, wie es passiert, die ist sicherlich, sagen wir mal, ein wenig politischem Aktionismus geschuldet. Wenn wir jetzt mal auf das Inhaltliche gucken, zu sagen, Deutschland muss mehr tun, was seine Verteidigung angeht, es muss anfangen, darüber nachzudenken, was nötig ist, und auch die nötigen Mittel bereitstellen. Ja, das teile ich, und insofern halte ich das für eine realistische Antwort auf die weltpolitische Lage.
Was sagen die anderen beiden?
Ich würde dem letzten Punkt zustimmen. Ich denke, man kann angesichts der Situation aus europäischer Sicht überhaupt nichts anderes tun, als jetzt beschleunigt zuzusehen, dass man tatsächlich verteidigungsfähig wird, was aber lange Zeit dauern wird und was mit sehr vielen Unbekannten versehen ist. Ich wollte aber noch was zu dem Grundsätzlichen sagen, zu der Frage, wie gut vorbereitet ist Politik. Ich bin in den letzten Jahren regelmäßig erschüttert darüber, wie schlecht vorbereitet Politik ist. Also zum Beispiel auf den erwartbaren Umstand, dass Donald Trump wiedergewählt wird als Präsident und dass er diese zweite Präsidentschaft anders gestalten wird als die erste. Darauf hätte man vorbereitet sein können. Aber sowohl von der Politik als auch von dem politischen Journalismus gab es die ersten Wochen immer Einlassungen, die eher ungläubig oder überrascht oder sonst was gewesen sind. Und für mich gehört es als Wissenschaftler zu den ungelösten Rätseln der Menschheit, wieso man offensichtlich in den zuständigen Institutionen keine Szenarienentwicklung macht und sich mal vernünftig vorbereitet auf auch scheinbar unwahrscheinliche Entwicklungen, die passieren können. Deshalb stehen wir immer wieder Ochs vorm Berg da, und dann resultiert Aktionismus daraus.
Ich wollte dazu nur sagen, wir haben in der deutschen öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Politik das Problem, wenn Teile von Regierung, von Ministerien oder auch konkret der Streitkräfte Überlegungen anstellen, wie bereitet man sich auf bestimmte Szenarien vor, dann ist immer damit die große Angst verbunden, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dann ist es die Vorbereitung eines Krieges oder die Vorbereitung von irgendwas ganz Bösem oder was ganz Schrecklichem, was die Politik gar nicht will. Im Umkehrschluss wird daraus, die Bundesregierung will dieses und jenes, und deswegen verzichtet man gleich drauf. Das ist also ein Teil der Erklärung dafür, warum Vorbereitungen auf Krisensituationen unter den Umständen der Politik in diesem Land in meiner Wahrnehmung so schlecht funktionieren.
Dann lassen wir Herrn Voss jetzt nochmal dazu Stellung nehmen, wie er diese geplanten Milliardeninvestitionen in Richtung Verteidigung bewertet, und auch dazu Stellung nehmen, ob Sie da mitgehen, was der Herr Wiegold gesagt hat. Also er würde das nicht als Aufrüstung bezeichnen.
Also erst einmal, wir haben uns, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte eine Art Fortschritts- und Sicherheitsoptimismus erlaubt, der schlicht nicht gedeckt war. Wir sind in Risikotechnologien gegangen, wir haben uns vernetzt, wir haben den Alltag abhängig gemacht von digitaler Infrastruktur. Fest in dem Glauben oder in diesem Hintergrundvertrauen, das wird schon irgendwie gut gehen. Und wenn Probleme kommen, werden wir sie mit den gleichen Mitteln auch lösen, die wir gerade dabei sind, anderswo zu implementieren. Das, glaube ich, wird gerade eben ad absurdum geführt, dass Sie sehen, plötzlich sieht alles anders aus und wir müssen nun ex post alles neu bewerten. Das hat zu tun eben mit der Frage der Finanzierung. Wir haben eben in den vergangenen Jahren diese Risiken selber so generiert, sind jetzt mit den Kosten konfrontiert, während wir in den vergangenen Jahren gesagt haben, Schutz leisten wir uns nur in dem Bereich, was das Budget gerade eben so zulässt, müssen wir jetzt umgekehrt sagen, welcher Schutz ist eigentlich wirklich existenziell notwendig, und danach die Kosten bewerten. Und Letzteres geht eben nicht mit einer Schuldenbremse. Das geht nicht, wenn man es von vornherein deckelt und sagt, wir müssen eben nur ein bestimmter Anteil an Haushalt darf dafür da, mehr darf der Schutz dann eben nicht kosten. Insofern fände ich die Vorgehensweise, erst einmal den Schutz der Bevölkerung rauszunehmen aus diesen Begrenzungen, schon ganz richtig. Würde mir allerdings eigentlich wünschen, eben das nicht allein nur auf diese Zivilschutzfragen-Thematik zu begrenzen, sondern wirklich auf einen genuinen Schutz der Bevölkerung, auf die Resilienz, die Herr Wiegold eben schon angesprochen hat. Wenn wir die Gesellschaft als solche robust machen, eben dann haben wir am Ende vielleicht gar nicht erst dieses Verteidigungsproblem.
Ich möchte nochmal diesen Begriff Fortschritts- und Sicherheitsoptimismus aufgreifen, den Sie verwendet haben, besonders diesen Sicherheitsoptimismus-Begriff. Ist der desolate Zustand der Bundeswehr dann auch diesem Sicherheitsoptimismus geschuldet? Also, dass die Bundeswehr in einem desolaten Zustand befindet, daran lässt sich wohl nicht rütteln. Also das ist so, und das wurde ja auch bei der Vorlage des aktuellen Wehrberichts letzte Woche wieder deutlich. Also es gibt massive Personalprobleme, es gibt Mängel bei Material und Ausrüstung bis hin zur Thermounterwäsche, obwohl ich glaube, das mit der Thermounterwäsche ist inzwischen weitgehend gelöst.
Also, ist gelöst, kann ich bei Bedarf noch erläutern.
Ja, genau. Aber wie sehr gefährdet der gegenwärtige Zustand der Bundeswehr tatsächlich die Sicherheit Deutschlands? Und ist da dieser Sicherheitsoptimismus im Spiel, Herr Welzer? Was würden Sie sagen?
Naja, erstmal ist die Geschichte auch in diesem Fall ja so, dass hinterher alle immer wahnsinnig schlau sind. Und man darf daran erinnern, dass wir auch militärwissenschaftlich und aus der Politikwissenschaft über Jahrzehnte hinweg das Paradigma verkündet haben, dass der große zwischenstaatliche Krieg der Vergangenheit angehört und dass man deshalb keine Armee braucht, die dafür ausgerichtet ist, verteidigungsfähig zu sein, sondern man brauchte eine agile Armee, die sozusagen mit bestimmten Formen von Einsatzgruppen sehr schnell agieren kann, sprich Terrorismusbekämpfung, sowas wie Aufstandsbekämpfung. So. Und dann kommt natürlich der große Vorteil, wenn man nicht viel Geld für die Verteidigung ausgeben muss, ist das sehr angenehm für die Politik. Und man hält sich dann gerne an solche Paradigmen und Wahrscheinlichkeiten. Und das ist halt ein großes Problem, dass man sich in einer sicheren Konstellation wähnt, obwohl die bei genauer Betrachtung eben überhaupt alles andere als sicher ist. Wir sind jetzt in einer Situation, gerade auch durch die amerikanische Strategie, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, in einem permanenten Reaktionsmodus zu sein. Und ich glaube, Politik muss dafür sorgen, aus diesem Reaktionsmodus rauszukommen und in einen aktiven Handlungsmodus zurückzukehren.
Mit solchen Szenarien an die Öffentlichkeit zu gehen, liegt nicht im Blute einer Behörde. Sie hat nicht wirklich genuin den Geist dazu, die Karten auf den Tisch zu legen und sagen, hier und da sind unsere begrenzten Möglichkeiten und das könnte eigentlich passieren und da ist eine Lücke. Das führt erst einmal zu dem, sagen wir mal, soziologischen Momentum, dass man in Deckung geht und versucht, ein bisschen Camouflage zu machen. Ja, also wir wissen mehr als ihr, aber wir können nicht drüber sprechen und so weiter. Und das letztlich versetzt die Bevölkerung eben nicht in die Lage, sich selber ein Bild zu machen. So, deshalb denke ich, muss man rausgehen aus dieser Erwartungshaltung und immer mit dem Finger auf die Behörden und Politik zu sagen, warum macht ihr bloß nicht? Das ist erstmal nicht ihre Art des Arbeitens und Denkens leider. Also muss man darüber nachdenken, welche Institutionen kann man schaffen, damit von außen der Druck auf diese Akteure dann geht, dass sie proaktiv handeln. Es muss also im Grunde genommen die Zivilgesellschaft selber einfordern, und zwar sehr konkret. Und dafür muss sie befähigt werden.
Das sehe ich vollkommen anders, weil wir machen ja gerade aus Sicht der Wissenschaft permanent die Erfahrung, dass man Daten, Studien, Szenarien bereitstellen kann, bis sozusagen einem gar nichts mehr einfällt, dass aber Politik erstaunlich wenig Gebrauch davon macht. Ja, das müssten Sie aus der Sicht der Krisenprävention und der Katastrophenprävention ja selber auch bestätigen können. Und wir haben es bei vielen anderen Sachverhalten ganz genauso. Wir haben ja eher eine Entwissenschaftlichung von Politik zu verzeichnen und insofern auch vieles an Handlungen, die dann eher sachunangemessen sind.
Also Herr Wiegold, jetzt haben Sie mal das Wort. Wie relevant ist in diesem Zusammenhang Zustand der Bundeswehr die fehlende Bereitschaft, Szenarien wirklich aufzustellen, beziehungsweise wie relevant für den Zustand der Bundeswehr ist dieser Sicherheitsoptimismus, der hier auch schon angesprochen wurde?
Also ich bin da eigentlich eher bei Herrn Welzer. Wir haben ja das Problem, ich nenne mal den Begriff Kaliberexperten, der von der Politik sehr abwertend genutzt wurde für die Wissenschaftler, die genau das gemacht haben, die nämlich die Situation und mögliche künftige Szenarien durchdacht haben. Das kam gar nicht gut an. Und da sind wir an dem Punkt, dass es durchaus in Behörden im weitesten Sinne, Institutionen, Dienststellen, die Bereitschaft gibt, Szenarien zu durchdenken, aber gleichzeitig eine große Angst, dass diese Szenarien, wenn sie denn bekannt werden, den Leuten um die Ohren gehauen werden. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen, was ich meine. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt seit Jahrzehnten eine Broschüre heraus, so mit Notfallvorsorge und wie viel Liter Wasser sollte jeder im Keller haben und wie viel Kilo Nudeln und Ähnliches. Und vor ein paar Jahren haben die mal diese Broschüre aktualisiert. Das war nichts Neues, die wurde nur in einer Neuauflage ein bisschen aktualisiert, dem Sprachgebrauch und den Umständen angepasst. Und es gab einen Aufschrei, dass die Bundesregierung ja ganz offensichtlich die Kriegsvorbereitung vorantreibe und die Bevölkerung auf einen Krieg einstimmen wolle und laut Grundgesetz sei der Angriffskrieg verboten und was diese Behörde sich überhaupt dabei denke. Die wurden dann ziemlich kleinlaut, haben das alles wieder eingesammelt, haben versucht zu sagen, wir haben nur aktualisiert, was wir als Krisenvorsorge seit Jahren empfehlen, aber die öffentliche Debatte, die lief genau andersrum.
Vorsorge oder Panikmache? Wie kann sich Deutschland schützen? Das ist das Thema heute im Forum in SWR Kultur. Es diskutieren der Fachjournalist in Sachen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und Autor des Blogs Augen geradeaus, Thomas Wiegold, der Sozialpsychologe Professor Harald Welzer und Professor Martin Voss, seines Zeichens Krisen- und Katastrophenforscher an der FU Berlin. Herr Voss, Sicherheit ist mehr als militärische Sicherheit. Offenbar ist nicht nur die Bundeswehr, sondern auch der Zivilschutz in einer ziemlich prekären, ich habe vorhin den Begriff Desolatenlage verwendet. Zum Beispiel, was die Verfügbarkeit ganz banal von Räumlichkeiten angeht. Ich habe gelesen, es fehlen Zivilschutzräume, in denen die Menschen im Kriegsfall untergebracht werden können, und zwar im großen Stil. Und ähnlich prekär scheint die Lage bei der Medikamentenvorsorge und bei der Ausstattung der Krankenhäuser mit Notfallbetten zu sein. Hat das auch mit dem Sicherheitsoptimismus zu tun?
Ja, selbstverständlich. Wir sprechen ja von einer Friedensdividende, die seit 89 eingefahren wurde. Also den Zivilschutz, den wir mal hatten, der damals schon keinesfalls ausreichend war, zum Beispiel auch was die Schutzraumkapazitäten anging, eben noch immer weiter bis quasi null runtergefahren haben. Wir haben einfach im Grunde keinen Zivilschutz mehr übrig von dem. Das ist kaum nennenswert, was da eben noch an Restbeständen irgendwo überhaupt da ist. Ja, wenn Sie sagen Schutzräume, dann sprechen wir vielleicht noch über 0,5% der Bevölkerung. Wie man sagt, und das habe ich große Zweifel dran, weil die paar Räume, die da noch mitgezählt werden, ob die wirklich so einsatzfähig sind. Also ja, dieser Optimismus spielt da rein. So, es spielt aber was anderes rein. Also die Bettenkapazitäten, haben Sie gesagt, die Fahrzeuge sind veraltet, die Unterbringungsmöglichkeiten der Zivilschutzakteure, die Liegenschaften, alles runtergekommen. Also überall eingespart, das ist nicht allein mit dem Forschungsoptimismus zu erklären, sondern schlicht auch mit der Haushaltslage, die dann eben dem Zivilschutz keine Priorität gegeben hat. Das sind politische Entscheidungen. Nun will ich aber sagen, das alles muss man zusammen sehen. Das heißt, diese ganz vielen verschiedenen Facetten, die letztlich unter dem Dach Zivilschutz oder auch Bevölkerungsschutz als Klammerbegriff hier noch firmieren, da sind so viele unterschiedliche Bereiche davon betroffen und zu berücksichtigen, dass jeweils einzelne Sektoren rauszugreifen eben an sich nicht hilft. Dafür braucht es diese Szenarien, die das in ihrer Komplexität adressieren und ansprechen, und die müssen entsprechend ausgearbeitet und dann auch hinterlegt werden. Und dann können wir eben sehen, dann können wir uns diesen Sicherheitsoptimismus leisten, oder wollen wir nicht doch als Gesellschaft sagen, nee, das Risiko gehen wir gar nicht erst ein am besten. Wir machen alles, um uns dann verteidigen zu können, wenn wir den Schaden nicht selber von vornherein vermeiden können.
Also es braucht ein komplexes Konstrukt, haben Sie jetzt gesagt. Und ich hatte ja eingangs Ihr Thesenpapier erwähnt, das Sie letzte Woche vorgelegt haben. Da haben Sie, glaube ich, sowas versucht. Mir ist aufgefallen, Sie setzen da ganz wesentlich auf diesen Begriff Resilienz, der hier auch schon gefallen ist in dieser Sendung. Ich zitiere mal aus Ihrer These 6 in diesem Thesenpapier. Da heißt es, Katastrophenverdrängung und Präventionsignoranz sind durch ein dauerhaftes und in die Zukunft gerichtetes, resilientes gesamtgesellschaftliches Risikobewusstsein zu überwinden. Zitat Ende. Was heißt das konkret?
Wir wissen heute nicht einmal, was wir eigentlich haben an Ressourcen in der Republik. Wir wissen schon gar nicht, mit welchen komplexen Gefahren und Zeugen wir eigentlich konfrontiert sind. Es fehlt an sich schon sozusagen überhaupt das Lagebild. Das liegt an ganz vielen verschiedenen Ursachen. Aber nehmen wir vielleicht das Wichtigste, der Föderalismus. Der Bund ist eben zuständig für den Zivilschutz, die Länder für den Katastrophenschutz. Und dann gibt es lauter Konstrukte, die das irgendwie versuchen, miteinander zu verheiraten. Aber daraus ergeben sich Probleme, dass zum Beispiel eben die Bundesländer nicht verpflichtet sind, etwa dem Bund zu sagen, was sie eigentlich an Fahrzeugen vorhalten, die dann eben auch dem Zivilschutz im Zweifel zugute kämen. Nur wenn wir sowas haben, können wir eine robuste Risikobewertung gehen und sagen, da sind Lücken. In so eine rationale Abwägungsstruktur kommen wir gar nicht erst, wenn wir nicht erst einmal dieses Lagebild haben.
Warum haben wir das nicht?
Na eben, Föderalismus habe ich gerade genannt, ja, aber dann gibt es natürlich kommt auch der Haushalt sofort ins Spiel. Weil man sagt, naja, das Geld, wir haben gerade nichts mehr übrig, um auch noch diese komplexe Lage zu bewerten oder in Szenarien zu gehen. Das sind Luxusspielerei. Wir kriegen es ja schon nicht hin, eben die Fahrzeuge zu ersetzen. Es fehlt einfach an allen Ecken und Kanten, natürlich auch am Personal. Ja? Personal. Und da geht es in Richtung wirklich gesamtgesellschaftliches Risikobewusstsein, dass wir sagen, wir müssen uns alle damit auseinandersetzen, wo sind die Lücken tatsächlich und dann gucken, was kostet es und entscheiden, ob es das wert ist, was es eben kostet.
Herr Welzer, was sagt der Sozialpsychologe? Warum haben wir dieses gesamtgesellschaftliche Risikobewusstsein nicht?
Weil man eigentlich, und das ist jetzt ja von den beiden Kollegen auch schon angesprochen worden, das politisch zu wenig thematisiert, was der Fall ist und was der Fall sein kann. Das heißt, sowas wie Risikobewusstsein, Angst oder sowas ist eigentlich individualisiert. Ja, da müssen die Leute dann selber mit klarkommen, wenn es eben auf der großen politischen Bühne nicht thematisiert wird und nicht adressiert wird. Und wir können das ja bei der Bundeswehr, wir können das beim Zivilschutz, wir können das in der Bildungspolitik und überall können wir das sehen, dass wir eigentlich eine ganz komische Fehlsteuerung von Mitteln über Jahre produziert haben, was uns jetzt übrigens auch bei den zerfallenden Infrastrukturen auf die Füße fällt. Kurz, es ist eigentlich aus der Sicht des Gesetzgebers und der Politik eine jahrzehntelange Fehlsteuerung. Und die hat auch damit zu tun, dass man eigentlich Probleme nicht artikuliert und ausspricht, sondern permanent versucht hat, mit Geld zu lösen. Das ist ja übrigens der Problemlösungsmodus, den wir jetzt gerade dieser Tage sehen. Man setzt sich ja eigentlich nicht mit einer künftigen Gestaltung einer Demokratie unter Druck auseinander, sondern man mobilisiert Geld, was übrigens kommende Generationen zu begleichen haben, und tut so, als würde man damit Probleme lösen. Und das setzt meines Erachtens eine Fehlhaltung des politischen Handelns. Vorhin ist mal Willy Brandt zitiert worden, der hat noch gehandelt und gestaltet. Seit vielen Jahrzehnten voraus. Und man denkt, gut, wenn wir Probleme haben, nehmen wir Geld in die Hand und irgendwie wird es dann schon gehen. Das ist aber das Gegenteil von politischer Gestaltung.
Aber kann man das wirklich nur auf diese Fehlsteuerung der Politik schieben? In diesem Thesenpapier von Ihnen, Herr Voss, da setzen Sie ja in Zusammenhang mit Resilienz ganz zentral auf sozialen Zusammenhalt. Also eine Gesellschaft, die soziale Frage aus dem Blick verliert, kann nicht resilient sein, heißt es da. Das klingt so wie, nur wenn wir sozial zusammenhalten, kann uns der Enemy in Arms sozusagen nichts antun. Ist das wirklich so einfach, Herr Wiegold?
Naja, da fällt mir der alte Spruch ein, allein machen sie dich ein. Das ist ja im Grunde genommen diese These, dass nur mit einer funktionierenden Gesellschaft dann diese Resilienz überhaupt auch möglich ist. Insofern würde ich dem voll zustimmen. Und ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einfach uns das Problem geleistet, Stichwort Friedensdividende ist ja schon gefallen, die war auch geistig oder mental da. Wir wollen uns in diesem Land mit Krisen, egal welchen, möglichst nicht beschäftigen, sondern das denen überlassen, die es beruflich machen, oder vielleicht auch noch ehrenamtlich machen. Aber sonst haben wir damit eigentlich nichts zu tun. Und ich glaube, aus dieser Haltung, aus diesem Mindset, wie man neudeutsch sagt, müssen wir rauskommen. Das ist die Voraussetzung, aus der dann alles andere wie Geld bereitstellen, mit dem Geld was Sinnvolles machen, erst folgt.
Also danke für diese Anmerkungen, weil darauf wollte ich jetzt auch kommen, auf den Mindset. Denn selbst bei Bundeswehr und Waffenanschaffung, selbst wenn da jetzt ganz viele Milliarden reingesteckt werden, es braucht ja auch Menschen, die wehrbereit sind. Also haben wir uns einfach zu sicher gefühlt, auch da, was diesen Mindset angeht und die Landesverteidigung gedanklich und real vernachlässigt?
Ja, genau so. Lange war die vorherrschende Meinung, wenn wir Krieg nicht können, dann wird es auch keinen geben. Und das erweist sich als Irrtum, weil wir haben in Europa einen Krieg. Und ich mache immer dann gerne die Anmerkung dazu, von Lviv im Westen der Ukraine nach Berlin sind es weniger Kilometer als von Lviv an die Ostfront der Ukraine im Donbass. Das machen sich viele Leute auch nicht klar, wie nah uns das eigentlich alles gerückt ist. Und sie wollen natürlich darauf hinaus, wie kriegt man Personal dafür, wie kriegt man Menschen dafür, sich im
dazu auch, dann, nicht nur dafür, sondern dazu, ja, wie kriegt man sie?
Ja, es gibt ja die Umfrage aus der vergangenen Woche, glaube ich, die sehr plakativ mit dem Ergebnis Schlagzeilen machte, in Deutschland seien gerade mal 17% der Befragten bereit, ihr Land auch mit Waffengewalt zu verteidigen. Das kann man natürlich auch umdrehen und sagen, 17% von 84 Millionen sind auch schon ein paar Millionen. Wenn die alle kommen, dann ist auch mehr als genug da. Aber das ist vielleicht etwas zu knapp gesprungen. Also man muss schon sehen, wie man Menschen motiviert. Ich will jetzt die Frage Wehrpflicht mal bewusst nach hinten schieben an der Stelle. Wie man gerade junge Menschen motiviert, aber auch, und wir haben ja genug das Thema Zivilschutz jetzt mit hier eingebracht, man muss sich darüber klar sein, im Krieg und in einer Krise werden nicht nur die jungen Männer mit dem Maschinengewehr auf dem Acker gebraucht, sondern, das zeigen auch die täglichen Fernsehbilder aus der Ukraine, die Menschen, die weit hinter der Front getroffene Menschen aus brennenden Häusern holen und Ähnliches. Also da gibt es, glaube ich, in der ganzen Breite genug zu tun, genug Anforderungen. Und das würde ich nicht auf das Militärische verengen.
Herr Voss, wie ist das bei Ihnen? Also haben Sie den Eindruck, dass es in der Bevölkerung ein Bewusstsein realer Sicherheitsgefahren gibt? Also ein Bewusstsein, das über eine diffuse Kriegsangst hinausgeht?
Das kann ich tatsächlich nicht adäquat beantworten, weil ich dazu nichts Empirisches habe. Ich glaube aber, man kann sagen, Mindset, Verteidigungskultur, wenn man so will, wächst daraus, dass Menschen sich mit einem Kollektiv identifizieren, mit einer Gesellschaft irgendwie so verbinden, dass sie sagen, ja, das ist das, was sie wollen, so möchten sie leben, hier fühlen sie sich entsprechend wohl und heimisch. Das will ich verteidigen, das möchte ich nicht verlieren. So. Und all das, was so im Alltag passiert, läuft Gefahr, dieses Bewusstsein zu kränken. Also kleine Verletzungen, Ungerechtigkeitsempfindungen, Diskriminierung aller Art, irgendwo ausgeschlossen zu sein, nicht teilhaben zu können und so weiter. Ja, deshalb ist sozusagen, deshalb haben wir das gerahmt mit dieser sozialen Frage. Wenn man nicht auf alle diese kleinen Dinge des Alltags achtet, dann erwächst daraus eben nicht die Bereitschaft, letztlich auch mit der Waffe im Zweifel vielleicht sogar sein eigenes Land zu verteidigen. Das ist jedenfalls die Hypothese dahinter. Und ich glaube, deshalb müssen wir eben in diese sozialen Bereiche reinschauen, so wie wir auf die militärische Verteidigung schauen müssen. Wir darüber diskutieren, ob nicht genau diese sozialen Fragestellungen ebenso viel Bedeutung haben dafür, dass wir verteidigungsfähig sind, wie eben auch die Beschaffung von Waffen.
Herr Welzer, wie nehmen Sie die momentane Stimmung in der Bevölkerung wahr? Also gibt es ein Bewusstsein realer Sicherheitsgefahren, ein Bewusstsein, das über eine diffuse Kriegsangst hinausgeht?
Ich weiß gar nicht, ob die Kriegsangst, ob man die unbedingt als diffus bezeichnen muss. Mhm. Denn es ist ja etwas, was jetzt durch den Ukraine-Krieg tatsächlich zum ersten Mal seit vielen Jahren in Europa nahe gerückt ist. Und seitdem haben sehr viele Menschen Angst vor einer Ausweitung des Kriegsgeschehens oder von einer Eskalation des Krieges. Das ist eigentlich gar nicht diffus, sondern das ist konkret. Und ich habe genauso wie Herr Voss keine empirische Evidenz, keine großen Studien, nehme aber in Alltagsgesprächen und sowas wahr, dass die Menschen sehr klar diese Problematiken sehen. Was sie nicht sehen, ist im Grunde genommen eine klare Formatierung dessen, was man jetzt dann tun müsste. Und das haben wir in vielen Bereichen in den letzten Jahren immer gehabt. Ich habe immer gedacht, auch im Bereich, sagen wir mal, was mich persönlich ständig beschäftigt, Klima- und Umweltproblematiken. Es gibt ja keine Platz für den Tiers-Rede, also keine Kultur von einem Bundeskanzler oder wem auch immer, der sich verantwortlich fühlt oder der Bundespräsident, tatsächlich mal eine Ansage zu machen, dass die Komfortzone geschlossen ist. Denn die Komfortzone, die wir uns angewöhnt haben, Stichwort Friedensdividende, aber auch ständige Wohlstandssteigerung, geht immer alles so weiter. Das ist ja etwas, wo die Leute selber merken, das trägt ja auf Dauer nicht. Und ich habe in den Krisenereignissen der vergangenen Jahre, inklusive der Corona-Krise und sowas, doch immer eine Bevölkerung gesehen, die sehr rational ist und die auch bereit ist, Einschränkungen auf sich zu nehmen, ohne großen Protest von den Querdenkern abgesehen. Aber das war natürlich eine wirkliche Minderheit. So, die Mehrheitsbevölkerung, wenn man vernünftig mit der redet, die sind in der Lage, die Situation auch einzuschätzen. Und insofern glaube ich, wäre sowas in der gegenwärtigen Situation tatsächlich auch erforderlich. Also wirklich einen Erwachsenen-Diskurs mit einer vernünftigen Mehrheitsbevölkerung zu führen und dann sagen die auch, okay, was sein muss, muss sein. Aber ohne das zu machen und sozusagen die immer in Watte zu packen und mit einem auch pseudologischen Wissensvorsprung von Politik irgendwie zu beruhigen zu versuchen, das ist natürlich nicht zielführend.
Eine vernünftige Mehrheitsbevölkerung, daran bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Also haben wir die?
Wenn ich das kurz erläutern darf.
Ja, gerne.
Ich finde zum Beispiel das Ergebnis der Bundestagswahl ein unglaublich beeindruckendes Ergebnis, weil wir haben den Wahlkampf dominiert gesehen von einem Spaltungsthema, also die totale Konzentration auf die Migrationsthematik, was ein Spaltungsthema par excellence ist. Die Mehrheit der Bundesbürger und Bürgerinnen haben aber sehr konventionell gewissermaßen staatstragend gewählt, haben sich von der Hysterisierung im Wahlkampf überhaupt nicht anstecken lassen. Und wir haben solche Befunde am laufenden Meter, dass wir eigentlich in der Bundesrepublik das Privileg haben, eine vernünftige, aufgeklärte Bevölkerung zu haben, die sich so schnell nicht hysterisieren lässt. Und das ist ein Kapital, was man jetzt gerade in dieser Situation nutzen muss.
Herr Wiegold, ich habe lange nichts von Ihnen gehört.
Ja, ich bin begeistert. Nein, ich finde das sehr gut mit der vernünftigen Mehrheitsbevölkerung, weil ja immer versucht wird, von interessierter Seite den gegenteiligen Eindruck zu erwecken. Wenn man auf der Münchner Sicherheitskonferenz dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance zugehört hat, der hat ja fast den Eindruck erweckt, da hätte also eben der Teil, der eben eine Minderheit ausmacht, die Wahl gewonnen und würde jetzt unrechtmäßig unterdrückt. Also insofern ja, und auch Erwachsenendiskussion. Und da sehe ich in der Tat ein Problem der Politik, und das ist eigentlich parteiübergreifend oder parteiunabhängig in den vergangenen Jahren, dass da zu wenig getan wird von den meisten demokratischen Parteien, wirklich zu versuchen zu erklären, warum machen wir das und warum machen wir was wie. Also für einen Erwachsenendiskurs, da wäre ich schon sehr zu haben.
Also die Politik muss Klartext reden, das ist jetzt verschiedentlich geäußert worden und deutlich geworden, aber ich hänge auch noch ein bisschen an dem Begriff Komfortzone und Bevölkerung. Ich weiß nicht genau, wie es Ihnen geht, aber ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder mit großem Respekt, wenn man das so sagen kann, auf die Menschen in der Ukraine geschaut, die mit all ihrer Energie und einem enormen Durchhaltewillen gegen die russische Aggression kämpfen. Worauf führen Sie das zurück?
Also, das ist ja auch keineswegs eine ganz geeinte Nation an sich gewesen. Aber dann doch gesehen eben dieses Rallying around the flag, da gab es entsprechend das Zusammenrücken, das dann überhaupt dazu geführt hat, dass die Ukraine sich bis heute so verteidigt. Das hat etwas damit zu tun, wie man mit einer Bevölkerung umgeht und redet. Ich weiß nicht, ob da der Vergleich gut ist, aber auch die Bevölkerung in der Ukraine ist eben souverän und erwachsen. Sie kann mit Informationen, sie kann mit bedrohlichen Informationen umgehen und dann entsprechend kollektiv darauf reagieren, wenn sie die eben zur Verfügung gestellt bekommt, wenn man ihr rein Wein einschenkt. Und das ist etwas, was wir nun aus der katastrophensoziologischen Forschung insbesondere seit Jahrzehnten sehen, Bevölkerung verträgt Informationen, auch verunsichernde Informationen, auch etwas, was wirklich bedrohlich sein kann. Sie kann auch mit unsicheren Informationen und Ungewissheiten umgehen, wenn man sie denn eben entsprechend ausstattet mit all dem, was sie dazu braucht, um sich selber ein Lagebild zu verschaffen. Was eben nicht heißt, dass ein Staat der Bevölkerung nur dann etwas sagt, wenn er auch schon ganz genau weiß, worum es geht. Heißt auch nicht, dass einzelne Wissenschaftler das der Bevölkerung sagen, so sei es. Ich meine nicht, dass wir die wissenschaftliche Beratung als solche oder der mehr Raum an sich geben müssten, sondern der Zivilgesellschaft, die befähigen. Und da spielt Wissenschaft mit rein. Aber wenn Sie einen Wissenschaftler fragen und dann den anderen, kommen Sie auch zu zwei unterschiedlichen Aussagen, die aber insgesamt zu bewerten und damit an Szenarien arbeiten, dann das zu konkretisieren und zu sagen, was heißt das? Das ist ein Instrument, um Gesellschaft und Bevölkerung zu befähigen, sich selber ein Lagebild zu machen. Und das ist die Grundlage dann dafür, dass Sie am Ende sich um die Fahne versammeln, wenn es denn wirklich passiert, dann können Sie selber sagen, ja, das muss jetzt.
Aber das ist ja wieder dieses Informationen zur Verfügung stellen. Politik muss Klartext reden. Ich wollte darauf hinaus, ist die deutsche, wie haben Sie es genannt, vernünftige Mehrheitsbevölkerung oder Mehrheitsgesellschaft tatsächlich schon so weit? Oder kann man sich was Vergleichbares auch hier in Deutschland vorstellen? Oder ist da nicht doch ein extremes Festklammern an der Komfortzone noch festzustellen?
Natürlich hängen wir an der Komfortzone fest, die wir in den letzten mindestens 30 Jahren gelernt haben. Ich kann das so aus meiner, ich glaube, ich bin der Älteste in der Runde, aus meiner Lebenswirklichkeit sagen. Ich habe 30 Jahre im Kalten Krieg gelebt bis zum Fall der Mauer. Dann war 30 Jahre ewiger Frieden. Und jetzt wissen wir nicht, was kommt. So, ich habe aber ein Umfeld und wir haben eine Gesellschaft, die ist weitgehend sozialisiert in diesen 30 Jahren oder 35 Jahren des ewigen Friedens. Und von denen zu verlangen, dass das, was ihr ganzes Leben bisher bestimmt geprägt hat, dass das nicht mehr da ist und das zu akzeptieren, das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit oder auch nur anfangen, darüber nachzudenken, ob das denn wirklich so ist mit diesem ewigen Frieden und mit dieser Situation höher, schneller, weiter ist ein Naturgesetz.
Herr Welzer.
Also sagen wir mal so, wenn wir in dieser Runde uns persönlich befragen würden, ob wir auch nur vor 3 Jahren für möglich gehalten hätten, dass wir heute diese Diskussion führen, dann hätten wir alle gesagt, nee, wieso das denn? Das ist ein begrenzter Regionalkrieg und so weiter und die Sache mit Amerika haben wir gar nicht auf dem Zettel. So, das heißt, wir sind in einer großen Dynamik. An dieser Dynamik ist es extrem schwer, sich auf veränderte Situationen einzustellen. Insofern stimme ich da schon zu, dass man da sich jetzt sozusagen ein bisschen in die Friedfertigkeit einsozialisiert hat. Auf der anderen Seite würde ich immer sagen, wenn man sich Gesellschaft unter Ressourcengesichtspunkten anguckt, dann haben wir eine Mehrheitsbevölkerung, die rational wählt, die im hohen Maße ehrenamtlich engagiert ist und die unter bestimmten Krisenbedingungen auch zur Einschränkung bereit ist. Warum? Weil sie einsichtsfähig ist und die ein gesunkenes Politikvertrauen, was wir messen können, deswegen hat, nicht weil Politik irgendwie zu klare Ansagen macht, sondern weil sie völlig unklare Ansagen macht und gleichzeitig immer behauptet, die Dinge im Griff zu haben. Und also man nehme nur mal diese Idiotenbegrifflichkeiten des vorherigen Bundeskanzlers mit Doppelwumms und Bazooka und so weiter. Das ist eine Infantilisierung, die Bevölkerung nicht ernst nimmt. Die Leute können schon relativ klar beurteilen, ob wir Probleme haben oder nicht. Und ich betrachte das als Sozialpsychologe, der politisch interessiert ist, als eine extrem wichtige Ressource für Politik auch. Man kann den Leuten etwas zumuten, wenn man einfach klare Ansagen macht und nicht irgendetwas beschönigt. Und die Beschönigung glaubt sowieso kein Mensch. Insofern hat man da gar nichts zu verlieren.
Herr Voss, Sie haben vorhin die Formulierung die Zivilgesellschaft befähigen verwendet. Was genau ist damit gemeint?
Naja, ich hatte eingangs gesagt, wir haben noch nicht mal ein adäquates Bild der Lage. Es ist ja nicht nur der Krieg, ja, es ist der Klimawandel, es ist eine Umweltdegradation, Biodiversität und so weiter. Wir haben lauter Szenarien, die uns wirklich Sorgen machen müssen. Das ist ein hochkomplexes Feld. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Das lässt sich auch nicht in einer wissenschaftlichen Disziplin als solcher abbilden. Das sind alles Fragen, die kann ich einem Hydrologe beantworten, auch kein Soziologe, auch kein Sozialpsychologe. Dafür braucht es eben nicht nur die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sondern letztlich den Dialog ständig mit allen gesellschaftlichen Kräften. Und das stehe ich unter diesem Befähigen. Dafür brauchen all diese gesellschaftlichen Kräfte Informationen. Sie brauchen Transparenz, sie brauchen Offenheit, Vertrauen auch eben gerade der politischen Akteure in die Bevölkerung, damit die sich dann selber ein Lagebild machen können. Es geht schon so in Richtung Bürgerbeteiligung und solche Geschichten, aber da gibt es wirklich Formate, dass man sagt, unter einem Dach versammeln wir all diese Expertise und diese Informationen und da gehen Akteure aus Verbänden, aus NGOs ein und aus und beteiligen sich an diesem Dialog.
Um dann die Gesellschaft resilient zu machen.
Um dann ein Urteil sich bilden zu können, wo sind wirklich die Lücken, wo ist der Handlungsbedarf auf der politischen Ebene, die können dann an die Öffentlichkeit treten und sagen, hier vor den Wahlen, ihr habt nicht geliefert. Und dann ist das wählerwirksam, dann gerät die Politik unter Druck, sie braucht den Druck. Appelle als solche sprechen PolitikerInnen nicht per se an, wenn dahinter für sie nicht irgendwie ein Wert von Wählerstimmenpotenzial steht.
Herr Wiegold, und wird dadurch die Bundeswehr auch schlagkräftiger, kriegstüchtiger?
Das wird sie mit Sicherheit dann, wenn es nicht nur, wie es ja auch messbar ist, diese gesteigerte, aber dennoch relativ diffuse Wertschätzung existiert. Also das Bild der Bundeswehr und Bundeswehr finde ich gut, brauchen wir oder wie auch immer man das formuliert, das hat ja in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Da gibt es Umfragen, das kann man nachsehen. Aber das übersetzt sich nicht in Bereitschaft zum Engagement in den Streitkräften. Seit Jahren dümpelt die sogenannte Personalstärke so vor sich hin. Also da muss man schon gucken, wie kriegt man die PS auf die Straße, würde ich sagen. Insofern alles, was das befördert, ist wichtig, gut, sollte auch passieren. Und ich glaube, ein großes Problem, um das Zitat auch noch reinzuwerfen, des früheren Verteidigungs- und Innenministers Thomas de Maizière mit seinem inzwischen geflügelten Wort, Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern. Genau so etwas darf eben nicht mehr passieren.
Und damit kommen wir jetzt zur Schlussfrage. Wie kann Sicherheit, also das Gegenteil von Verunsicherung, wie kann Sicherheit in diesen Zeiten angesichts von zwei Autokraten in Ost und West, also Putin und Donald Trump, gelingen? Vielleicht noch das damit ein Szenario, wie der Militärexperte Carlo Massala es in seinem neuesten Buch »Wenn Russland gewinnt« entwirft, das heute erscheint, damit das eben nicht passiert. Vielleicht fangen Sie mal an, Herr Welzer.
Also ich würde denken, die Antwort liegt auf der Hand. Europa hat die absolute Notwendigkeit und sei es nur in einer ausgewählten Gruppe, wenn nicht alle Beteiligten mitmachen, eine neue Einigkeit herzustellen mit einem Fokus auch auf Verteidigung und dementsprechend Schaffung von transnationalen Organisationen und Kampfeinheiten, die irgendwie tatsächlich dafür sorgen, dass es eine Verteidigungsfähigkeit gibt. Ich sage das sehr ungern, weil ich bin eigentlich im Herzen doch eher an Frieden orientiert. Aber diese Situation ist, glaube ich, jetzt die. Und ich würde Politik auch empfehlen, auch dieses nicht nur als ein Reaktionsszenario zu definieren, sondern ich würde sagen, man muss das auch als Neuerfindung von Europa definieren, damit es auch ein leidenschaftliches Projekt werden kann. Also wir machen jetzt nicht einfach so weiter und kaufen mehr Drohnen oder sowas, sondern das ist eine signifikante Situation, in der es tatsächlich um die Zukunftsfähigkeit unserer Art zu leben und unserer Gesellschaft geht. Und ich glaube, da fehlt es total in der Vermittlung dessen, was das ist. Und damit fehlt es auch an Leidenschaft, die notwendig ist.
Herr Voss.
Sicherheit ist ein wirklich ganz weiter Begriff, der eben nicht auf das Militärische eingeschränkt werden darf. Er fängt an bei der Alltagssicherheit, bei dem Empfinden, dass ich meinen Alltag so gestalten kann, wie ich es für menschenwürdig und als Anspruch für gerechtfertigt halte. Wenn wir diese ganze Spanne hinkriegen, Sicherheit auf allen Ebenen, Sicherheit im Alltag, Sicherheit eben auch gegenüber Gefahren und Risiken, Katastrophen und bis hin zum Verteidigungsfall. Wenn wir das alles mit in den Blick nehmen, integriert, dann kommt daraus am Ende ein anderes Gesellschaftsbild heraus und dann auch eine kulturelle Identität, die wiederum nach innen kohäsiv wirkt, also zusammenrückend. Ja, das ist uns allen wichtig, da haben wir was Geteiltes. Heißt Sicherheit eben erst einmal wirklich anders denken. Nicht im Sinne einer körperlichen Verwundbarkeit an sich, sondern als ein soziokulturelles Ganzes, das wir gemeinsam gestalten und entwickeln müssen.
Herr Wiegold, Sie haben das letzte Wort.
Ich denke, wir müssen und das sage ich jetzt bewusst so, als Gesellschaft von einer Vollkasko-Mentalität wegkommen, die uns über Jahre und Jahrzehnte suggeriert hat, es kann nichts Schlimmes passieren. Doch, es kann Schlimmes passieren und das muss man wissen und man muss drüber reden. Denn nur wenn man es weiß und drüber redet, kann man auch die nötigen Gegenmaßnahmen ergreifen, eben damit es nicht eintritt.
Vorsorge oder Panikmache, wie kann sich Deutschland schützen? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Journalisten für Sicherheits- und Verteidigungspolitik Thomas Wiegold, dem Krisen- und Katastrophenforscher Martin Voss und dem Sozialpsychologen Professor Harald Welzer. Ich bin Doris Maul. Ich sage danke für Ihr Interesse, danke an die Diskutanten und noch einen schönen Abend.